Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Tag. Heute haben wir wieder verschiedene wichtige Ereignisse aus Politik und Sport zu besprechen. Lass uns mit der Politik beginnen. Da gibt es einige internationale Entwicklungen.
Genau. Sehr interessant ist zunächst die Gedenkveranstaltung in Litauen. Das Land hat gestern an den sogenannten Blutsonntag von Vilnius vor 35 Jahren erinnert.
Kannst du noch mal erklären, was damals passiert ist?
Also, in der Nacht zum 13. Januar 1991 waren 14 Zivilisten getötet und Hunderte verletzt worden. Sie wollten den Fernsehturm vor der Erstürmung durch eine sowjetische Spezialeinheit schützen. Das war während Litauens Freiheitskampf als damals abtrünnige Sowjetrepublik.
Das litauische Parlament ist zu einer Sondersitzung zusammengetreten und Präsident Gitanas Nauseda hat eine bemerkenswerte Verbindung zur heutigen Zeit gezogen. Er warnte davor zu glauben, dass die Kämpfe für die Freiheit der Vergangenheit angehörten.
Richtig. Er sagte wörtlich, das Blutvergießen in der Ukraine erinnert uns an den Preis der Freiheit, den wir jederzeit bereit sein müssen zu zahlen. Das Blutbad am Fernsehturm gilt als Wendepunkt für die Unabhängigkeitsbestrebungen der baltischen Staaten.
Wenn wir zu den USA schauen, da gibt es neue Entwicklungen bei den Handelszöllen. Präsident Trump hat angekündigt, Importe aus allen Ländern, die Geschäfte mit dem Iran machen, mit einem Strafzoll von 25% zu belegen.
Das ist eine ziemlich weitreichende Ankündigung. Was genau die Formulierung »Geschäfte mit dem Iran machen« umfasst, blieb aber unklar. Zu den wichtigsten Handelspartnern der Islamischen Republik gehören China, Indien, die Emirate und die Türkei.
Gleichzeitig gab es diplomatische Gespräche. Außenminister Johann Wadephul hat nach seinem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio das transatlantische Verhältnis beschworen. Er sprach von einem sehr freundschaftlichen, sehr intensiven Gespräch.
Interessant ist aber der Kontrast. Vizekanzler Lars Klingbeil erklärte am Rande seines Washington-Besuchs, er mache sich große Sorgen um das transatlantische Verhältnis mit den USA. Da scheinen die Einschätzungen auseinanderzugehen.
In der deutschen Innenpolitik plant die SPD eine Reform der Erbschaftssteuer. Das Konzeptpapier sieht vor, dass Erben großer Vermögen stärker besteuert werden sollen, während kleinere Beträge steuerlich entlastet werden.
Konkret soll es künftig einen Lebensfreibetrag von 1 Million Euro geben, der steuerfrei geerbt werden kann. Aus der Union kam bereits scharfe Kritik an diesen Plänen.
Und in Sachsen-Anhalt steht ein Führungswechsel bevor. Die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP haben der geplanten Stabübergabe von Ministerpräsident Rainer Haseloff an CDU-Landeschef Sven Schulze zugestimmt.
Haseloff ist 71 Jahre alt und hatte den Koalitionspartnern signalisiert, für einen Wechsel zur Verfügung zu stehen, unter der Bedingung einer Fortsetzung der schwarz-rot-gelben Koalition.
Wenn wir international weiterschauen, aus Minnesota gibt es beunruhigende Nachrichten. Der Bundesstaat will die Aktivitäten der US-Einwanderungsbehörde ICE vor Gericht stoppen.
Das hängt mit den tödlichen Schüssen auf eine Frau in Minneapolis zusammen. Die 37-jährige US-Staatsbürgerin Renee Nicole Good war von einem ICE-Beamten erschossen worden. Vertreter der US-Regierung warfen Good vor, sie habe versucht, den Beamten zu überfahren.
Und aus der Ukraine meldet sich Präsident Zelensky mit einer neuen Warnung. Er hat die Bürger seines Landes vor einem weiteren heftigen russischen Angriff gewarnt.
Er sprach von Geheimdienstinformationen, wonach Moskau erneut einen massiven Angriff vorbereite, konkret mit Drohnen zur Ausschaltung der Flugabwehr und Raketen. Dieser Angriff könne in den nächsten Tagen geschehen und Russland wolle die Kälte ausnutzen.
Interessant ist auch eine Pressestimme des Handelsblatts zu deutschen Autobauern in China. Dort heißt es, Fahrzeuge von Volkswagen, Mercedes oder BMW gelten für einen Großteil der städtischen Bevölkerung in China bereits als nicht mehr wettbewerbsfähig.
Das liegt an unterschiedlichen Zielgruppen. Deutsche Autos sind gebaut worden mit der Brille eines um die 50 Jahre alten deutschen Ingenieurs. Für Käufer, die hierzulande erst mit um die 50 ihren ersten Neuwagen erwerben. In China ist der typische Neuwagenkäufer aber Mitte 30.
Und die Kaufkriterien sind völlig andere. Automatisiertes Fahren, Software, Vernetzung und digitale Nutzererfahrung stehen im Vordergrund. Das sind Disziplinen, in denen deutsche Hersteller lange nur begrenzt überzeugt haben.
Das Handelsblatt schreibt, Deutschlands Autobauer betrachteten China zu lange als Markt, der deutsche Ingenieurskunst bewundert und kopiert. Tatsächlich wollte China nie nur aufholen, sondern überholen.
Kommen wir zum Sport. Da gibt es Neuigkeiten zur Bundesliga. Die am vergangenen Wochenende wegen des Schneechaos abgesagten Spiele haben neue Termine bekommen.
Genau, St. Pauli gegen RB Leipzig und Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim sind für den 27. Januar um 20.30 Uhr neu angesetzt worden. Beide Spiele werden bei Sky live übertragen, da CN bietet eine kleine Konferenz an.
Der Termin hat sich angeboten, weil alle vier Clubs international nicht vertreten sind und die Champions League erst einen Tag später alle 18 Spiele wegen des letzten Spieltages der Ligaphase zeitgleich austrägt. Und dann steht ja auch noch ein großes Tennisereignis bevor. Die Australian Open beginnen in Melbourne. Zum dritten Mal starten sie an einem Sonntag, also am 18. Januar. Das ist eine interessante Neuerung. Durch die auf 3 Tage gestreckte erste Runde soll der Spielplan entzerrt werden. Aber es spielen auch finanzielle Gründe eine wichtige Rolle. Der zusätzliche Turniertag sorgt für weitere Einnahmen.
Wie stehen denn die deutschen Chancen? Von den 8 direkt qualifizierten Deutschen hat eigentlich nur Alexander Zverev eine realistische Siegchance, oder?
Das stimmt. Der Weltranglisten-Dritte stand im vergangenen Jahr in Melbourne im Endspiel, wo er dem Italiener Jannik Sinner unterlag. Allerdings spielte Zverev nach dem starken Start eine durchwachsene Saison.
Bei den Frauen ist Eva Lüss am meisten zuzutrauen. Die 24-Jährige hat 2025 eine beeindruckende Entwicklung genommen und ist inzwischen die deutsche Nummer 1. Beim United Cup hatte sie die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek am Rande einer Niederlage.
Was die Turnierfavoriten angeht, bei den Männern dürfte das Duell Alcaraz gegen Sinner weitergehen. Der Spanier und der Italiener teilten 2025 die Grand-Slam-Titel unter sich auf.
Sinner gewann in Melbourne und Wimbledon, Alcaraz in Paris und New York. Als Herausforderer gilt neben Zverev noch Novak Djokovic und Daniil Medvedev hat sich nach einer langen Krise wieder gefangen.
Bei den Frauen ist Arina Sabalenka die Gejagte. Die Nummer 1 der Welt gewann in Melbourne bereits 2023 und 2024 und ist mit einem Brisbane-Titel erfolgreich ins neue Jahr gestartet.
Bemerkenswert ist auch das Preisgeld. In diesem Jahr wird ein Rekordpreisgeld von 111,5 Millionen australischen Dollar ausgeschüttet. Das sind rund 64 Millionen Euro.
Die Siegerin und der Sieger erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar, rund 2,4 Millionen Euro. Angehoben wurden auch die Preisgelder für frühe Runden. Wer in der ersten Runde verliert, bekommt dennoch 150.000 australische Dollar.
Übertragen wird das Ganze bei Eurosport mit 150 Stunden Grand Slam Tennis allein auf Eurosport 1, sowie bei Discovery Plus und HBO Max. Die Übertragungen beginnen meist gegen 1 Uhr nachts deutscher Zeit.
Das waren die wichtigsten Nachrichten von heute. Danke fürs Zuhören.
Das war das Daily News Briefing von Articly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Articly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.